SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Herbert Lackner ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also der Mann, der als Journalist viele Jahre, insgesamt 23 Jahre, Chefredakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil war. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Wir haben gemeinsam auch die Nachrichten, die aktuellen Nachrichten aus Afghanistan gehört. Was geht Ihnen spontan durch den Kopf, wenn Sie all das hören?
Es ist natürlich furchtbar, wenn ein Land ins Mittelalter zurückgestoßen wird. Das ist entsetzlich für die Menschen, die dort leben. Und wir gehen diese Bilder vom Flughafen in Kabul nicht aus dem Kopf. Diese Massen, die dazu stürmen und versuchen, einen Platz in einem dieser Flugzeuge zu bekommen. Und ich spiegle das dann immer wieder mit Aussagen von Politikern in Österreich, aber wahrscheinlich auch in Deutschland wieder, die sagen, ach, die kommen doch alle nur zu uns, weil unser Sozialsystem so gut ausgebaut ist. Mhm. Da sieht man erst, welcher Unsinn das ist. Die kommen, weil sie dort nicht leben können, ja, wenn sie dort ermordet werden oder wenn sie dort gefoltert werden.
Im deutschen Fall kommt erschwerend hinzu, dass es ja viele Ortskräfte gibt, die für die Bundeswehr gearbeitet haben in Afghanistan, die einfach jetzt durch die Taliban mit dem Tod bedroht sind und möglicherweise durch das zögerliche Verhalten der Bundesregierung aus dem Land gar nicht mehr rauskommen.
Ja, ich habe vorher in Ihrer Meldungsübersicht hier gehört, dass heute, dass jetzt Montag das erste Bundeswehrflugzeug nach Kabul gestartet ist, um dort Helfer herauszuholen, und habe mir gedacht, aha, am Sonntag arbeiten die nicht, die arbeiten erst am Montag wieder und lassen sich Zeit. Und das kann unter Umständen Leute das Leben kosten.
Haben Sie denn, Sie sind ja auch ein politischer Beobachter und ich bin offen gestanden komplett ratlos. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass der amerikanische Präsident Biden noch vor wenigen Wochen gesagt hat, eine Komplettübernahme der Taliban sei extremst unwahrscheinlich?
Ja, das zeigt, dass die amerikanischen Geheimdienste, die so große Namen haben wie NSA und CIA und FBI, dass das Papiertiger sind. Es müsste ja klar gewesen sein, wenn es nicht eine abgemachte Sache war zwischen den USA und den Taliban, müsste ja klar gewesen sein, dass die Taliban offenbar Unterstützung in den afghanischen Streitkräften haben oder Unterstützung im Volk haben. Sonst wäre es ja nicht gegangen, dass die innerhalb weniger Tage das ganze Land überrennen. Ja. Und das haben die amerikanischen Geheimdienste offenbar nicht mitbekommen.
Wie kann es zu einer kompletten Fehleinschätzung dieser afghanischen Armee, die man ja mit unfassbar viel Geld und Waffen ausgestattet hat, wie kann es zu dieser Fehleinschätzung kommen, nachdem man jetzt sieht, entweder sie fliehen oder sie laufen zu den Taliban über?
Ja, eben. Ein völliges Versagen der Geheimdienste, aber auch der diplomatischen Kräfte vor Ort, weil die hätten das ja auch mitbekommen müssen. Es haben ja die Amerikaner und auch Deutschland hat dort Botschafter sitzen und Botschaften. Also die müssen ja auch mitbekommen, wie die Stimmung im Land ist. Ich verstehe das auch nicht.
Was Österreich angeht, hat Österreich eigentlich jemals Soldaten nach Afghanistan geschickt oder in nennenswerten Umfang Entwicklungshelfer?
Nein, das war nicht im nennenswerten Umfang. Es waren, glaube ich, einige Polizeikräfte, die dort Polizisten ausgebildet haben, aber das ist nicht vergleichbar natürlich mit dem Engagement der deutschen Bundeswehr.
Sie haben einen ganz anderen getroffen, der auch zum Thema Flucht und Vertreibung viel zu sagen hat, Salman Rushdie. Sie haben ihn in New York interviewt und sich dann auf welche Art und Weise von ihm verabschiedet?
Na, das war sehr interessant. Salman Rushdie hat mir bei diesem Interview erzählt, in den 70er Jahren, als er in London studiert hat, ist er immer in den Ferien nach Hause gefahren, nach Indien mit einem alten, klapprigen Auto, durch ganz Europa, durch eben die Türkei,
Afghanistan
und dann eben nach Indien. Und das war immer eine sehr schöne Reise. Und am Ende der Ferien ist er wieder zurückgefahren nach London, wieder durch Afghanistan, durch den Iran. Wenn er das heute machen würde, wäre er 10-mal tot.
Wenn wir über Österreich reden, Herr Lackner, und dieses Land kennen Sie nun als Journalist und langjähriger Profil-Chefredakteur gut. Die Firma Google spuckt erstens aus, Österreich verschärft die Corona-Maßnahmen. Korrekt?
Ja, ein bisschen. Sie werden ein bisschen verschärft. Bei uns sind die Fallzahlen höher als in Deutschland. Wir haben jetzt eine 7-Tage-Inzidenz von, ich glaube, 60 oder 70, also 65 war es, glaube ich, gestern und heute sicher wieder höher. Doppelt so hoch, also wie in Deutschland. Und diese Delta-Variante ist sehr ansteckend und wir haben eine Durchimpfungsrate von knapp über 50%, und das ist viel zu wenig.
Ja.
Es gibt natürlich auch bei uns diese Impfgegner und da kommt man schwer an.
Ich wollte gerade fragen, also gibt es in Österreich auch so eine emotional aufgeheizte Diskussion über das Impfen wie in Deutschland?
Ja, es ist vielleicht in Deutschland alles immer ein bisschen aufgeheizter und ein bisschen temperamentvoller diesbezüglich. Aber das gibt es bei uns natürlich auch. Und es gibt viele Leute, die sagen, nein, ich lasse mich nicht impfen, weil da alles Mögliche passiert mit mir. Ne?
Dafür gibt es auch schöne Meldungen aus Österreich. Kanzler Kurz hat erstens seine Sommergrippe überwunden und zum Zweiten, er wird Vater.
Ja, ne, da ist ihm herzlich zu gratulieren und seiner Lebensabschnittspartnerin kann man bei einem christlichen Politiker wohl wahrscheinlich nicht sagen. Und ich nehme wohl an, dass er sie auch heiraten wird demnächst. Und das ist für einen Politiker immer etwas Schönes, wenn er dann so wunderbare Bilder in die Zeitungen bekommt. Noch dazu, wenn er ohnehin ein bisschen Probleme auf politischer Ebene hat, weil er war in einem Untersuchungsausschuss, einem parlamentarischen, und hat dort der Verdacht eine Falschaussage getan. In einer Bossenschacher-Geschichte.
Da ermittelt ja auch die Staatsanwaltschaft.
Was
ist, wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt? Was bedeutet das für ihn als Bundeskanzler dann?
Er hat gesagt, er wird trotzdem Bundeskanzler bleiben und wird also den Prozess dann führen.
Ansonsten, Österreich ist ja durchgeschüttelt worden durch dieses Video, das entstanden ist zwischen Herrn Strache und der russischen Oligarchin, hat ja auch über Österreich hinaus für sehr viel Aufsehen gesorgt. Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand der Dinge? Weiß man eigentlich, wer das Ding und warum in Auftrag gegeben hat?
Ja, das weiß man inzwischen. Das war eine Gruppe, die nichts mit Politik zu tun hatte. Ein Rechtsanwalt ist dabei und ein paar windige Burschen waren da dabei. Diese russische Oligarchin war natürlich keine Oligarchin, sondern irgendeine
Schauspielerin
oder Tänzerin oder sowas. Man weiß das, und die wollten halt Geld damit machen. Nicht? Die wollten das, die haben das allen möglichen Parteien angeboten zu Millionenbeträgen. Die Parteien haben das dann haben nicht angebissen, und jetzt ist es dann halt über deutsche Medien in die Öffentlichkeit gespielt worden und hat für viel Erheiterung gesorgt.
Wird es juristisch nochmal aufgearbeitet? Wird einer von denen dann irgendwie vor Gericht gestellt werden?
Ja, das wird juristisch aufgearbeitet, und da wird wahrscheinlich Anklage erhoben werden.
Ne? Wie geht's denn Herrn Strache?
Der Herr Strache geht mit seinem Hund spazieren und hat eine Firma gegründet, von der ich nicht genau weiß, was die machen soll. Und er hat auch eine Partei wieder gegründet, hat in Wien bei den Wahlen kandidiert, hat aber ganz, ganz wenige Stimmen natürlich bekommen.
Kann es sein, dass er irgendwann demnächst nicht mehr mit seinem Hund spazieren gehen kann, weil er in den Knast muss?
Das ist durchaus vorstellbar. Es gibt auf verschiedenen Ebenen Ermittlungen und es wird, nehme ich wohl an, zu der einen oder anderen Anklage kommen.
SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Herbert Lackner, der viele Jahre Chefredakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil war. Profil in Österreich, Herr Lackner, vergleichbar mit dem Spiegel in Hamburg?
Ja, es ist die gleiche redaktionelle Konzeption. Es ist die Leserzahlen sind vergleichbar mit Deutschland, wenn man jetzt die Einwohnerzahlen 1:10 nimmt, deckt sich das in etwa das ist vergleichbar.
Erstes und oberstes Ziel, Aufklärung zu betreiben und zu gucken, wo etwas vertuscht und verdeckt werden soll?
Genau, das ist eines der Standbeine, sind diese Aufdeckergeschichten, das ist ja bei allen Nachrichtenmagazinen im Prinzip so. Das zweite Standbein, und das halt habe ich immer für genauso wichtig gehalten, das sind die sogenannten Lesegeschichten, dass man eben auch Lesestoff hat, dass man auch Zeitgeschichte wird sehr gern gelesen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, und das ist eben so ein ganz wichtiges Standbein, das ich gleichsetzen würde mit diesen Aufdeckergeschichten.
Was die Aufdeckergeschichten oder die Skandale in Österreich angeht, welches war der heftigste Skandal, den Sie während Ihrer Amtszeit in Österreich aufgedeckt haben?
Also die heftigste Sache war sicher die Aufdeckung, dass der damalige Kardinal Grohe als Religionslehrer früher Knaben, betapscht hat. Ja? Also er ist mit ihnen duschen gegangen, und das ist sehr
Das war noch in den 90er Jahren, glaube ich.
Das aufgedeckt haben wir das 1996, aha, wenn ich mich richtig erinnere. Und er war immerhin Erzbischof von Wien und Kardinal. Ja?
Okay.
Und das war gar nicht so einfach, das sich zu trauen.
Was ist in Folge dann passiert mit diesem Kardinal?
Die Kirche hat versucht, die katholische Kirche hat mit allen Mitteln versucht, das zu verhindern. Sie haben interveniert bei unseren Eigentümern. Der Haupteigentümer war Raiffeisen, wo es doch eine gewisse Nähe gibt, aber Raiffeisen hat gesagt, das ist die Pressefreiheit und hat uns gewähren lassen und es hat ja auch gestimmt.
Ja. Dann gab es die Geschichte um den früheren Wiener Bürgermeister Zilk, der auch eine nicht so ganz vorzeigbare Vergangenheit hatte.
Helmut Zilk hat in den 1960er Jahren für den tschechischen Geheimdienst, den tschechoslowakischen Geheimdienst, muss man sagen, spioniert. Er war damals Fernsehjournalist und Fernsehdirektor des österreichischen Fernsehens und hat in dieser Funktion guten Zugang zu Politikern gehabt. Ja. Und der tschechische Geheimdienst hat bei ihm in Auftrag gegeben, bestimmte Informationen, die er aus den Politikern herauskitzeln soll, und er hat sie gegen Geld geliefert.
Das war auch die Begründung, weil welche Begründung gibt es sonst für eine Tschechoslowakei zu spionieren, die ja damals noch unter dem Kuratel der Sowjetunion stand?
Naja, es gab bestimmte Fragen, an denen sie sehr interessiert waren. Zum Beispiel die ganze Restitutionsgeschichte für die Sudetendeutschen, die nach Österreich gekommen sind. Es gab auch Vertriebene in Österreich und die haben Restitutionsforderungen gestellt und da ist verhandelt worden und die wollten zum Beispiel die österreichische Verhandlungsposition wissen und die hat Zilk ihnen geliefert.
Das ist alles erst bekannt geworden oder Sie haben es aufgedeckt, als Zilk tot war. Was wäre passiert mit ihm, wenn er noch gelebt hätte?
Wahrscheinlich wäre es verjährt gewesen. Das war in den 1960er Jahren. Aber es hätte natürlich einen großen Schatten über sein Leben geworfen.
Wenn wir über Österreich, die österreichische Politik sprechen, es gibt eine neue Koalition, kann man nicht mehr sagen. Die gibt es jetzt auch schon eine Weile zwischen den Schwarzen und den Grünen. Die wie gut funktioniert?
Es geht zulasten der Grünen. Die Grünen sind seither in den Umfragen stark abgenommen. Die ÖVP lässt den Grünen wenig Spielraum. Bisher.
Okay.
Die Legislaturperiode dauert ja noch, aber bisher lässt sie den Grünen zu wenig Spielraum und das schlägt sich natürlich beim kritischen Publikum. Die Grünen haben kritische Wähler, die das natürlich sofort bemerken und das schlägt sich dann natürlich sofort in den Umfragen nieder.
Warum ist der Kanzler Kurz so stark in Österreich?
Kurz hat völlig die Ideologie der FPÖ übernommen. Und ist sozusagen der Rechtspopulist mit freundlichem Gesicht. Das funktioniert noch. Es funktioniert nicht mehr so gut wie am Beginn. Er ist in den Umfragen auch schon runtergegangen. Aber das funktioniert. Man verkauft Inhalte etwa der AfD in Deutschland und lächelt dabei ein bisschen. Und ist natürlich ein bisschen milder, ist nicht so bärbeißig wie diese ganzen AfD- oder FPÖ-Menschen. Das ist alles ein bisschen weniger radikal. Im Prinzip ist es aber dasselbe.
Und das findet in Österreich eine Mehrheit?
Es findet zumindest ein Drittel der Österreicher wählen das. Und das ist heutzutage gar nicht so wenig, wenn man 33-35% der Stimmen hat in den Umfragen. Das würde sich hier die CDU schon wünschen, dass sie da dort liegt. Ne?
Der Urvater des Populismus, nicht nur in Österreich, vielleicht sogar in Europa, ist ja Jörg Haider, vor etlichen Jahren tödlich verunglückt mit dem Auto. Wie gut haben Sie Haider gekannt?
Ich habe ihn recht gut gekannt. Ich habe ihn natürlich etliche Male interviewt vom Beginn seiner politischen Karriere an. Wir waren etwa gleich alt. Er war ein faszinierender Politiker. Er war wirklich gebildet, er war klug, er hat genau gewusst, was er tut. Er war trittsicher am politischen Parkett und er war völlig skrupellos. Ja, er war völlig skrupellos, hat am Beginn seiner Karriere, da gab es noch in Österreich und in Deutschland natürlich auch etliche Nazis, da hat er die Nazis umworben. Das war so in den 80er Jahren. Ja. Und dann sind die Nazis immer weniger geworden und dann hat er halt gegen die EU agitiert, dann hat er gegen die Ausländer und gegen die Flüchtlinge agitiert, immer was gerade halt en vogue war, hat er dann instrumentalisiert und das hat so gut funktioniert, dass er seine Partei bis in die Regierung buxiert hat.
Hat man eigentlich in Österreich von seinem Doppelleben gewusst?
Die Journalisten haben davon gewusst, aber wir haben das nicht geschrieben, weil er sich auch nie gegen Homosexuelle nie agitiert hat. Ja? Aber wir haben das natürlich gewusst und seine eigenen Parteifreunde und seine engste Umgebung, die das natürlich auch gewusst hat, war immer wahnsinnig nervös, wenn er immer offener seine Neigungen ausgelebt hat.
Ist dieser Jörg Haider eigentlich in Österreich oder vor allem auch in Kärnten nach wie vor sowas wie ein Nationalheiliger?
Sein Ende war nicht wahnsinnig schön. Er ist betrunken aus einer schwulen Bar kommend mit dem Auto in eine Mauer gefahren. Und das ist natürlich gerade für seine Anhänger etwas gewesen, das sie schon nachdenken ließ. Man hat dann eine Zeit lang noch Verschwörungstheorien gehabt, dass der Mossad habe sein Auto manipuliert oder irgendjemand anderer habe sein Auto halt irgendwas gemacht. Aber das war natürlich Unsinn. Er war betrunken, hat eine Flasche Werner getrunken gehabt.
Gibt es auf dieser rechten, rechtspopulistischen, vielleicht sogar rechtsradikalen Seite in Österreich jemanden, der das Format von Haider hat, auch perspektivisch gesehen?
Nein, eigentlich nicht. Strache war sein unmittelbarer Nachfolger, aber den hat es natürlich an Intellektualität gefehlt. Diesbezüglich hat er keinen Nachfolger gefunden, wie auch in Deutschland der Rechtspopulismus eigentlich keine große Figur hervorgebracht hat bisher.
Rückkehr in die fremde Heimat, so heißt das letzte Buch der Buchtrilogie, die Herbert Lackner, Journalist aus Österreich, geschrieben hat. Ein Mann, der sich sozusagen mit den direkten Folgen des Nationalsozialismus auf Intellektuelle, auf Schriftsteller auseinandergesetzt hat. Woher dieses intensive Interesse an diesem Thema bei Ihnen, Herr Lackner?
Das Interesse war natürlich immer da, aber die Idee dazu ist entstanden während der Flüchtlingswellen 2015, 2016. Und ich hatte das wahrscheinlich richtige Gefühl, dass viele Menschen in Deutschland und in Österreich Flüchtlinge immer identifizieren mit Afghanen. Die Flüchtlinge sehen in ihren Köpfen aus wie Afghanen, wie Syrer, wie Afrikaner. Und ich wollte eigentlich zeigen, Flüchtlinge schauen immer anders aus. Flüchtlinge schauen aus wie Ungarn 1956, wie Tschechen 1968 oder wie Deutsche und Österreicher in den Jahren nach 1933. Flüchtlinge sind direkt aus unserer Mitte gekommen. Flüchtlinge sind aus Stuttgart gekommen, aus Wien, genau. Aus Salzburg, waren Nachbarn. Und das wollte ich ein bisschen vermitteln durch diese drei Bücher, die ich da geschrieben habe.
Das waren dann Leute, Schriftsteller, die aus den unterschiedlichsten Gründen mit der unterschiedlichsten Bedrohungssituation dann auch gegangen sind. Viele nach Frankreich erstmal, viele dann auch in den USA. Gibt es ein Einzelschicksal, das Ihnen auch beim Schreiben besonders nahe gegangen ist?
Ich habe versucht, diese Idee, die ich hatte, um zu zeigen, die kommen aus unserer Mitte, an prominenten Persönlichkeiten zu demonstrieren. Also das sind Thomas Mann, Albert Einstein, Heinrich Mann, also der Bruder von Thomas Mann, oder in Österreich Sigmund Freud, Stefan Zweig, Franz Werfel, Karl Farkasch. Und es gibt viele tragische Schicksale. Es gibt wahnsinnig tragische Schicksale, Menschen, die hochberühmt waren in Europa, wie zum Beispiel Max Reinhardt, der berühmte Regisseur Max Reinhardt. Der ist in die USA geflohen und es ist nichts mehr geworden. Er hat einen Film gemacht und das war's dann. Ja? Also sehr viele dieser Menschen konnten dann auf der Flucht nicht mehr realisieren. Und
Josef Roth, der sich in Paris zu Tode getrunken hat.
Josef Roth hat sich in Paris zu Tode gesoffen und ist dort gestorben, ist dort auch begraben worden.
Walter Benjamin
hatte schon Spanien erreicht. Sehr viele dieser Flüchtlinge sind ja, so wie heute Flüchtlinge auch, über die Meere und über die Berge geflohen. Walter Benjamin zum Beispiel oder Heinrich Mann, die sind über die Pyrenäen geklettert, von Frankreich nach Spanien, weil sie keine gültigen Papiere hatte. Und Walter Benjamin ist in Spanien angekommen und man hat ihm gesagt, ihr werdet jetzt alle wieder zurückgeschickt, was nicht gestimmt hat. Ja. Aber er hat eine Zyankali-Kapsel geschluckt und ist dort begraben auch.
Dann gab es welche wie Thomas Mann, die einfach so einen Namen und so einen Status hatte, dass sie die entsprechend dann auch im Exil, Mann, glaube ich, in Los Angeles leben konnten. Es gab andere, die dann vollkommen vereinsamt und verarmt gelebt haben und nie mehr die Rückkehr in dieses alte Leben geschafft haben.
Dann nehmen wir nur das Brüderpaar Mann, nicht? Thomas und Heinrich Mann. Beide waren sehr bekannte Schriftsteller hier in Deutschland. Thomas Mann hatte den großen Vorteil, dass seine Arbeiten, weil er Literatur-Nobelpreisträger, in viele Sprachen übersetzt wurden und in ausländischen Verlagen erschienen. Und er hat daher von den Tantiemen in Los Angeles auch gut leben können. Heinrich Mann, dessen Bücher Der Untertan zum Beispiel oder Professor Unrat sehr bekannt waren, aber er hatte das Problem, dass eben seine Bücher in Deutschland erschienen sind, seine Bankkonten waren gesperrt, seine Bücher dürften nicht mehr verkauft werden und er hat auch in Los Angeles gelebt, aber er hat sogar seine Möbel versetzen müssen, weil er nicht genug Geld gehabt hat.
Und der Bruder hat ihn nicht unterstützt? Und
der Bruder hat ihn sehr mangelhaft unterstützt. Ne?
Wir wechseln übergangslos von der Nordsee nach Österreich zu Herbert Lackner, dem österreichischen Journalisten, der sich so intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt hat. Wobei eins, glaube ich, auch was später dann die Vergangenheitsbewältigung angeht, ganz wichtig ist, also Österreich und die Nazis, das war nicht nur Adolf Hitler. Da gab es noch ein paar andere sehr, sehr wichtige Figuren, die dann eine sehr schreckliche Rolle gespielt haben.
Ja, Kaltenbrunner, Eichmann, das waren alles Männer, die in Österreich geboren worden sind und die wir dann sozusagen exportiert haben nach Deutschland. Aber Österreich hat natürlich auch viele Versäumnisse nach 1945 gemacht, was die Aufarbeitung betrifft. Und in Wahrheit hat das alles erst begonnen mit der Wahl Kurt Waldheims zum Bundespräsidenten 1986. Mhm. Unsere Zeitung Profil hat damals aufgedeckt, dass Waldheim im Stab des Kriegsverbrechers Alexander Löhr in Griechenland und in Jugoslawien stationiert war. Und er hat gesagt, ich habe nichts davon bemerkt, dass da Juden deportiert worden sind oder von diesem Partisanenkrieg habe ich eigentlich nichts mitbekommen. Und das war natürlich völlig unglaubwürdig. Und dann ist er ist gewählt worden dann zum Bundespräsidenten, der bei uns ja durch Volkswahl gewählt wird. Und das hat dann nach dieser Wahl hat es dann natürlich heftige Diskussionen gegeben. Und das war dann eine reinigende Sache eigentlich.
Also verwunderlich ist von außen betrachtet eins, also in Deutschland begann ja diese Aufarbeitung nach diesen 50er Jahren, wo man nichts wissen wollte, in den 60er Jahren beginnend mit den Auschwitz-Prozessen und so weiter, dass das in Österreich dann mit so einer Zeitverzögerung erst in den 80er Jahren begonnen hat.
Das ist darauf zurückzuführen, dass es in Deutschland bis 1949 mehr oder weniger eine Militärregierung gegeben hat und die Alliierten haben den Deutschen da schon natürlich einiges beigebracht. Das hatten wir nicht. Wir hatten bereits ab April 1945 eine eigenständige Regierung mit Parteien, mit den Parteien, die es jetzt noch gibt. Ja. Und das ist schon das macht den großen Unterschied aus.
Wir haben vorhin über ein paar prominente Menschen gesprochen, die dann in dem Fall Österreich oder Wien verlassen mussten, weil sie auf der Flucht dann waren vor den Nationalsozialisten. Einer von denen war Sigmund Freud, der spät in den 30ern dann nach London gegangen ist.
Genau. Sigmund Freud ist 1938 von den Nazis mehr oder weniger rausgeschmissen worden, was eh sein Glück war. Es gibt da diese lustige Anekdote, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es könnte schon sein. Die Gestapo hat ihn in seiner Wohnung in der Wiener Berggasse abgeholt. Und er musste unterschreiben, dass er von der Gestapo, er war ein berühmter Mann, er musste unterschreiben, dass er von der Gestapo nicht misshandelt wurde. Und Freud hat gesagt, also wenn Ihnen das gefällt, schreibe ich dazu, ich kann jedermann die Gestapo wärmstens empfehlen. möglich, dass er das tatsächlich gesagt hat. Aber es war natürlich ein tragisches Ende. Sigmund Freud war damals schon schwer krebskrank. Er hatte wegen seiner ständigen Zigarrenraucherei einen Gaumenkrebs, glaube ich, ist nach London gegangen, ist dort noch von Stefan Zweig und Salvador Dalí besucht worden. Salvador Dalí hat gesagt, ich sehe schon den Tod in ihm. Zweig hat das nicht gesehen. Aber der Maler Dalí hat das erkannt und tatsächlich hat Freud dann wenige Tage nach dem Besuch der beiden mit Morphium und mit Hilfe seines Hausarztes Selbstmord begangen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Herbert Lackner, der sich als Journalist historisch gesehen intensiv beschäftigt hat, nicht nur mit der Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch mit Flucht und Vertreibung und Emigration von Intellektuellen und Schriftstellern. Wie war das eigentlich, Herr Lackner, als die dann nach dem Krieg hauptsächlich oder vor allem auch aus den USA beispielsweise nach Österreich zurückgekehrt sind? Wie bereitwillig wurden die empfangen?
Überhaupt nicht. Also sie wurden überhaupt nicht bereitwillig empfangen. Und hier hatten sich zum Beispiel Autoren breit gemacht, schon in den 30er Jahren, die zuerst mit dem Austrofaschismus und dann mit dem Nationalsozialismus sympathisiert haben, die dann nach 1945 so getan haben, wie sie sind, naja, sie sind Künstler und sie sind Schriftsteller, ja, und sie haben da überhaupt nichts zu tun mit Politik gehabt, was natürlich nicht gestimmt hat. Ich weiß nicht, ob Karl-Heinrich Wagerl hier bekannt ist. Das ist ein Salzburger Autor, der immer jetzt noch zu Weihnachten, werden seine Weihnachtsgeschichten vorgetragen. Der ist einer der meistverkauften österreichischen Autoren überhaupt, glaube ich, in der Geschichte des Landes. Der war Bürgermeister, Nazi-Bürgermeister von Wagrain.
Okay.
Vielleicht bekanntes Skiort in Salzburg. Mhm. Und hat dann nachher gesagt, ich bin nie der Partei beigetreten. Mhm. Das muss der Ortsgruppenleiter gemacht haben, der mich da eingeschrieben hat gegen meinen Willen. Also man hat sich dann so herausgeredet und Autoren, die jetzt die Emigration überlebt haben, viele sind ja in der Emigration gestorben, ja, und die zurückgekommen haben, haben es wahnsinnig schwer gehabt. Die österreichischen Staatspreise für Literatur bis 1960 sind durchwegs an Autoren vergeben worden, die im Land geblieben sind und kooperiert haben mit Nazis und an keinen einzigen, der in der Emigration war, zurückgekommen ist.
Wie war das, als ein gewisser Georg Kreisler, Satiriker, Kabarettist, Schriftsteller, in der Uniform eines amerikanischen Offiziers nach Österreich zurückgekehrt ist und weil er halt Österreicher war oder ist und gut Deutsch konnte oder kann, dann als Verhörspezialist eingesetzt wurde.
Ja, das war ja ein sehr kluger Schachzug der amerikanischen Besatzer, dass sie gesagt haben, wir nehmen junge Juden, die vertrieben worden sind, und lassen die interviewen, zum Beispiel die Kriegsverbrecher, die in Nürnberg beim Tribunal gesessen sind. Und Georg Kreisler ist angesetzt worden auf Julius Streicher. Der war Herausgeber dieser antisemitischen Kampfzeitschrift Der Stürmer. Und Kreisler hat den eben befragt und verhört und interviewt. Und das war für Leute wie diesen Streicher natürlich eine totale Erniedrigung, dass er von einem jungen Juden, der zurückgekommen ist in amerikanischer Uniform, dann befragt wurde. Das war für die also sehr, sehr demütigend. Und das war natürlich auch die Absicht der Amerikaner, das so zu machen.
Dieser Streicher war einer der Hardcore-Nazis und ich glaube auch der Einzige, der, als er gehängt wurde, Heil Hitler geschrien hat.
Ja, das war der Einzige, der unterm Galgen noch Heil Hitler geschrieben hat. Man hat auch, und die Angeklagten in Nürnberg, beim Nürnberger Tribunal wurden auch einem Intelligenztest unterworfen und Streicher hatte die niedrigste
Als dann die Intelligenz in Österreich wieder zurück war und sich wieder integriert hat in das neue österreichische Leben, hat es da sowas wie Wiedergutmachung für die eigentlich gegeben?
Nein, im Gegenteil. Viele von denen haben kämpfen müssen, dass sie ihre Wohnungen und ihre Häuser wieder zurückbekommen haben. Etwa der sehr berühmte Kabarettist Karl Farkas, der hatte ein Haus am Semmering und hat da jahrelang darum kämpfen müssen, dass er das wieder, das ist so arisiert, unter Anführungszeichen worden, und hat jahrelang darum kämpfen müssen, dass er das wieder zurückbekommt. Das war gar nicht einfach für die.
Wie steht es eigentlich, Herr Lackner, 2021 um die Pressefreiheit in Österreich? Ich frage deshalb, weil Reporter ohne Grenzen vor 2-3 Jahren mal Österreich diesbezüglich zurückgestuft hat.
Das ist ein sehr ernstes Problem. In Österreich leben sehr viele Zeitungen von Anzeigen der öffentlichen Hand. Aha. Die öffentliche Hand, also Landesregierungen, Bundesregierung, große Städte, inserieren um ungefähr 200 Millionen Euro pro Jahr in diesen Zeitungen. Jetzt müssen Sie das mit 10 multiplizieren, um auf deutsche Verhältnisse zu kommen. Ja. Das wären 2 Milliarden Euro. Ja? Mhm. Daneben gab es direkte Zuwendungen durch die Bundesregierung jetzt in der Corona-Zeit wegen des Verdienstentgangs für Zeitungen. Mhm. Und die wurden schwerpunktmäßig der Boulevardpresse gegeben. Das heißt, die Boulevardpresse wird stark alimentiert, und darauf bezieht sich auch Reporter ohne Grenzen, stark alimentiert von der Politik. Und das ist eine sehr, sehr schlechte und gefährliche Situation.
Das ist in allererster Linie die Kronenzeitung, die aber auch rückläufig ist mit der Auflage.
Richtig. Und das sind 2 Gratiszeitungen, Ö24 und Heute. Das sind 2 Gratiszeitungen, die in der U-Bahn oder sonst irgendwo verteilt werden. Und die eben, was dieses Ö24 betrifft, wirklich skrupellos sind.
Ne? Und dann gibt es noch Profil, also Ihr altes Blatt, ein Stück weit vergleichbar mit dem Spiegel und Frage, auch ausgestattet mit ähnlichen Problemen.
Ja, natürlich. Alle Printprodukte haben Probleme. Alle Printprodukte leiden wirklich natürlich unter der Informationsflut, die über das Internet über uns hereingebrochen ist. Und auch Nachrichtenmagazine sind davor nicht gefeit. Illustrierte sind besonders betroffen, wie der Stern hier in Deutschland. Ja. Also was haben wir gar nicht mehr. Und ja, das ist keine gute Situation für die, keine gute Zeit
dann
für die Presse.
Dann gibt's noch in Wien die Stadtzeitschrift Falter, die auch Frage über Wien hinaus eine Bedeutung hat in Österreich?
Ja, das ist eine, man könnte das als linkes Blatt bezeichnen und das ist schon quasi, es ist ein Monopol auf der linken Seite ungefähr. Und die ist auch gut gemacht, diese Zeitung, und geschickt gemacht und die ist zu Recht stabilisiert, obwohl sie keine Zuwendungen dieser Bundesregierung natürlich bekommen.
Dann gibt es noch den großen ORF, also den österreichischen Rundfunk, Klammer auf plus Fernsehen, Klammer zu, inzwischen auch mit einem neuen Chef.
Ein öffentlich-rechtliches Medium, wie es ja auch hier gibt, und die jetzt einen neuen Chef bekommen hat, das Gremium, das diesen Chef bestellt, ist politisch zusammengesetzt. Ja. Und natürlich hat die jeweilige Regierung immer eine Mehrheit in diesem Gremium. Und natürlich ist der jetzige Chef einer, der dem jetzigen Bundeskanzler politisch nahe steht.
Okay, wir haben, Herr Lackner, mit Afghanistan angefangen. Wir hören auch mit Afghanistan auf. Haben Sie irgendwie Hoffnung noch für dieses Land?
Naja, das wird Hoffnung, es wird lange dauern, bis dort wieder menschenwürdige Verhältnisse sind. Es bedrückt mich immer sehr, wenn ich Bilder sehe aus den 50er und 60er Jahren, wie dort Frauen studiert haben in westlicher Kleidung und wie Männer dort in den Cafés gesessen sind in westlicher Kleidung. Und wenn man jetzt diese Fotos sieht oder diese Filme sieht vom Flughafen in Kabul, das ist wirklich deprimierend.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.